Der Fehler im Denken ist das, was uns von der unkreativen Maschine unterscheidet. Und letztendlich ist es das Nicht-Perfekte, was den Raum dafür gibt, dass wir Neues ausprobieren können. Eine perfekte Welt ist unfassbar langweilig. Wenn alles perfekt ist, wohin willst du noch schreiten? Es ist das Ende allen Fortschritts. Also Fortschritt bedeutet, dass man ausprobiert. Menschsein ist nicht perfekt die Gegenwart optimieren, sondern Menschsein ist neugierig, Dinge auszuprobieren. Also es schreit geradezu danach, mehr mitzudenken. Und die Menschen machen das Gegenteil, weil es klingt einfach, es klingt eloquent, was bei KI rauskommt. Die schlauen Menschen nutzen das, um besser zu werden. Unkritische Menschen lassen sich davon schnell einlullen. Wir sollten immer uns daran erinnern, die flüchtigsten Momente sind häufig die schönsten Momente und die intensivsten im Leben. Und wenn wir die intensiv erleben, werden die in der Rückschau besonders lang. Und eigentlich ist es ein Geschenk, dass man flüchtige Momente in seinem Leben hat, weil das zeigt, dass es ein reichhaltiges Leben ist. Und wenn du dann versuchst, die Flüchtigkeit deines Lebens festzuhalten in einem Foto und in einem Video, wirst du immer ein langweiligeres Leben in der Rückschau haben als Leute, die den Moment richtig genossen haben.
Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Vor wenigen Tagen sorgte ein Bericht in Australien für Schlagzeilen. Die Unternehmensberatung Deloitte hatte für die Regierung einen Report erstellt, teilweise mit künstlicher Intelligenz. Das Ergebnis? Falsche Quellen, erfundene Zitate, unvollständige Fakten. Deloitte musste Teile korrigieren und Geld zurückzahlen. Ein Beispiel, das zeigt, was passieren kann, wenn wir das Denken an KI abgeben, statt kritisch zu hinterfragen. Wie denken wir also besser? Mit Unterstützung von KI. Welche Gefahren entstehen, wenn wir Denken auslagern? Und auf welche menschlichen Denkfähigkeiten kommt es jetzt an? Antworten hat Dr. Henning Beck. Er ist Neurowissenschaftler, deutscher Meister im Science Slam, Spiegel-Bestseller-Autor, ehemaliger Berater im Silicon Valley und einer der führenden Experten, wenn es um unser Gehirn und unser Denken geht. Wir sprechen darüber, warum unser Gehirn Fehler liebt und weshalb genau das unsere größte Stärke ist. Warum KI uns zwar unterstützt, aber niemals das Denken ersetzen darf. Und warum Erinnerungen stärker wären, wenn wir sie nicht festhalten. Du erfährst, warum kritisches, flexibles und kreatives Denken in Zukunft entscheidend sein wird, wie du diese Fähigkeiten im Alltag trainieren und stärken kannst, um in einer Welt voller künstlicher Intelligenz menschlich klug zu bleiben. Es ist ein Gespräch über das Gehirn und unser Denken und warum es sich lohnt, es nicht aufzugeben. Hier kommt Dr. Henning Beck.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Henning, endlich klappt es. Schön, dich zu sehen.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die freundliche Ankündigung schon.
Und wie soll es anderes sein? Graue Hose, blaues Hemd. Was hat es damit auf sich? Magst du den Zuhörern und Zuhörerinnen das mal erklären?
Ich habe keinen Bock, Entscheidungen zu treffen und mir deswegen gesagt, ich ziehe Kleidung an, die immer passt. Vom Kindergeburtstag bis zum Staatsempfang geht ein blaues Hemd eigentlich fast immer und eine dunkle Hose dazu und schon ist man eigentlich perfekt eingestellt. Deswegen mache ich es mir leicht. Ich habe zu Hause 20, 30 Hemden in verschiedenen Blues und so bin ich eigentlich immer gut eingestellt.
Also würdest du sagen, weniger nachdenken, weniger Entscheidungen treffen führt dazu, dass wir besser denken können?
Naja, wir leben schon in einer Welt, in der das Entscheiden sehr anstrengend geworden ist. Wir haben ja viele Optionen. Wenn ich jetzt jeden Morgen überlegen müsste, was ziehe ich an? Wie ist das Wetter? Ziehe ich was Helles an, was Dunkles an? Wie auch immer. Bei Männern ist die Entscheidung gar nicht so groß wie bei Frauen. Also da gibt es ja noch sehr viel mehr verschiedene Kleidungsschnitte und alles. Deswegen,
und Accessoires, die wir auch nicht haben.
Absolut. Ja. Wir jammern ja hier auf ganz komfortablem Niveau. Aber man stellt schon fest, je mehr Auswahl Menschen treffen müssen, je mehr Optionen sie abwägen müssen, desto schwieriger tun sie sich. Sie werden entscheidungsmüde, treffen dann vielleicht auch falsche Entscheidungen. Und wenn ich mein Leben dadurch einfacher machen kann, dass ich einfach manche Dinge automatisiere, wie mit der Kleiderauswahl, die ich jetzt eigentlich immer, ich bin noch nie angesprochen worden, dass ich nicht gut gekleidet wäre, dann ist es doch ein Gewinn.
Ja. Gibt es denn noch so andere Neurohacks? Also ich meine, du redest ja über ganz viele Neurohacks, aber gibt es so einen praktischen, den du noch im Alltag jeden Tag anwendest? Gibt es da noch einen anderen?
Oh, es gibt ja ganz viele verschiedene Themen. Bei Entscheidungen ist eigentlich etwas, was ich immer mache, dass ich mich beim Essen gehen nie entscheide, was ich esse, sondern ich schaue über die Karte drüber, das nennt sich Browsing, so wie wenn man jetzt an Schaufenstern vorbeigeht, ich schaue mir alles an. Und wenn dann die Bedingung kommt und fragt mich, was ich möchte, nehme ich das Erste, was mir in den Sinn kommt in diesem Moment, weil häufig hat man unterbewusst schon den entsprechenden Favoriten ausgewählt, bevor man sich dann hier ewig lang darum trägt mit der Entscheidung, kann man die dann schnell einfach rausgeben.
Ja, ich will aber noch vorher mit dir über unser Gehirn sprechen, denn über unseren Körper wissen wir relativ viel, Henning. Wie ist es denn aber eigentlich mit unserem Gehirn? Also wie weit sind wir, das wirklich in der ganzen Fülle und Gänze zu begreifen und zu verstehen? Sind wir schon so weit?
Das Problem beim Gehirn ist, dass man es eben nicht ansieht, wie es funktioniert. Also allen anderen Organen siehst du an, wie sie funktionieren. Also eine Lunge ist praktisch ein Blasebalg, ein Herz ist praktisch eine Pumpe. Ein Darm ist praktisch ein Rohr, über das man das Sachen aufsaugt, über die Wände. Es gibt Drüsen, es gibt das Skelett. Überall siehst du, wie es funktioniert. Ja, beim Gehirn siehst du es nicht. Du schaust von außen drauf und du siehst halt eigentlich nur glitschiges, fettiges Gewebe, sehr fest, ineinander verschlungen. Und da sollen jetzt Gedanken rauskommen. Ja, du hast keine Ahnung, wie daraus Gedanken rauskommen sollen, weil das ist eine völlig andere Dimension, wenn man so will. Und deswegen, ja, es gibt natürlich Ideen, wie das Gehirn prinzipiell funktioniert, aber diesen neuronalen Code, den hat man noch nicht geknackt. Im Sinne von, ich sehe, die Zellen sind so aktiviert, also denkt die Person gerade an einen Elfmeter oder was auch immer. Das ist immer noch vielleicht das größte Rätsel der Wissenschaft, wie Bewusstsein oder Gedanken entstehen.
Und ich habe es in meiner Recherche gelesen, ich war total faszinierend. Es sind 5,8 Millionen Kilometer Nervenbahnen. Das wäre 145-fach des Erdumfangs. Das ist ja Wahnsinn, was da auch in unserem Gehirn einfach los ist.
Ja, also erstmal ist es schwierig, sowas zu messen. Das sind immer so Überschlagskalkulationen. Man sagt, in dieser Region, da sind so und so viele Nervenbahnen. Das kann man so grob abzählen und dann rechnet man das hoch. Es gibt Regionen, die sind unfassbar kompliziert miteinander verschaltet. Das Kleinhirn beispielsweise ist genauso viele Zellen wie das Großhirn, hat eine größere Oberfläche als das Großhirn. Es steuert die Bewegungen, die ja sehr viel Rechenarbeit benötigen. Wie sind deine Gelenke gerade angespannt und hier dehnen sie sich? Und da gibt es Nervenzellen, die sind mit über 100.000 anderen Nervenzellen verknüpft. Und diese Verknüpfungen sind einfach auch nicht immer binär, ja, also an oder aus, sondern indem verschiedene Neurotransmitter ausgeschüttet werden können unterschiedliche Reaktionen ausgelöst werden. Also ich gebe dir ein Beispiel: Endorphine können glücklich machen oder unglücklich. Sie können Euphorie oder Dysphorie auslösen, je nachdem, an welchen Rezeptor sie binden. Also es ist unfassbar unübersichtlich. Es ist unanschaulich. Man kann mit dem Gehirn auch schlecht Experimente machen. Man kann es nicht so leicht entfernen. Man kann es nicht ersetzen. Man kann es nicht transplantieren. Bei allen anderen Organen kannst du das machen, beim Gehirn nicht. Und das zeigt einfach, es ist das Wichtigste von allen Organen.
Ja, deswegen, ich habe...
Sag mir mein Gehirn, ja. Zumindest.
Mal gucken, welche Gedanken uns heute hier aus unserem Kopf, aus unserem Gehirn rauskommen. Du sagst aber, unser Gehirn ist kein perfektes Rechenzentrum, sondern eher ein Fehlerfreund. Also Fehler und auch Ablenkungen sind eher hilfreich für unser Gehirn. Ich glaube, da wird jetzt der ein oder andere, der uns zuhört, zusammenzucken und sagen, wieso? Henning, klär uns mal auf. Also wieso sind Fehler und Ablenkungen eigentlich gut für unser Gehirn?
Ja, wenn du nie einen Fehler machst und alles perfekt und fehlerfrei machst, dann hast du wenig Raum für Kreativität. Du wärst erstens sehr leicht vorhersehbar. Du würdest quasi Regeln befolgen. Du wärst ausrechenbar. Es gibt keine Möglichkeit, du hättest keine Möglichkeit, Dingen zu widersprechen. Neues auszuprobieren geht alles nicht, wenn du quasi keine Fehler machst. Der Fehler im Denken ist das, was uns von der unkreativen Maschine unterscheidet. Und letztendlich ist es das Nicht-Perfekte, was den Raum dafür gibt, dass wir Neues ausprobieren können. Eine perfekte Welt ist unfassbar langweilig. Wenn alles perfekt ist, wohin willst du noch schreiten? Es ist das Ende allen Fortschritts. Also Fortschritt bedeutet, dass man ausprobiert. Das ist immer nicht perfekt am Anfang, aber es ist so wichtig, damit man sich verändert. Ansonsten würden wir immer noch in irgendeiner Höhle sitzen oder in irgendeiner Wüste sitzen und wären nie neugierig losgezogen. Und das ist Menschsein. Menschsein ist nicht perfekt die Gegenwart optimieren, sondern Menschsein ist neugierig, Dinge auszuprobieren und die dann natürlich zu perfektionieren und zu verbessern. Aber es zu machen ist wichtiger, als es perfekt zu machen, ja.
Aber was machen wir jetzt im Alltag? Weil ich würde sagen, wenn du jetzt sagst, unperfekt ist sozusagen ein Vorteil für uns. Wenn ich jetzt in unsere Gesellschaft schaue, wir hassen sehr viel Fehler. Also wenn ich in Unternehmen reingucke, viele sagen, sie haben eine gute Fehlerkultur. Aber wenn wir mal ehrlich sind, gibt's das nicht im Alltag? Also da wird dann doch der Zeigefinger rauskommen, wenn jemand einen Fehler macht.
Und viele Menschen streben leider immer noch nach Perfektion. Also was machen wir jetzt im Alltag?
Das Streben nach Perfektion ist ja auch nicht verkehrt, ne? Also das ist alles okay. Ich will ja auch ein Auto, was fehlerfrei fährt. Ja, wenn ich nach links lenke, soll das Ding nach links fahren. Ich will auch keine Fehler im Straßenverkehr machen. Aber wenn ich jetzt was Neues erfinden will und überlege, wie kann ich das Bestehende verbessern, dann bedeutet es immer, dass ich irgendwo anecke. Sei es mit einem Denkmuster, sei es mit einer Regel, manchmal sogar mit einem Gesetz. Ja? Viele Gesetze, die wir heute haben, werden in Zukunft nicht mehr sinnvoll sein. Also in, ich weiß nicht, 15, 50, 100, 200, 500 Jahren werden wir wahrscheinlich andere Regeln brauchen. So, das heißt, wir müssen uns permanent hinterfragen und immer anecken. Und das ist unbequem, du hast völlig recht. Also du kennst es sicherlich auch. Es gibt viele, viele Unternehmen, die fördern oder geben den Leuten Karrierechancen, die am besten in dieses System dieses Unternehmens passen. Man befördert ja selten Leute, die anecken, die Autoritäten in Frage stellen oder Abläufe. Und es geht ja auch nicht darum, alles immer komplett niederzureißen. Aber manche Sachen mal zu hinterfragen und dem System Möglichkeiten, Freiräume zu geben, Menschen Freiräume zu geben, einen Piloten zu starten, ein Experiment, einen Testballon und zu gucken, ob es klappt, das ist wirklich wichtig. Wir müssen uns umschauen und gerade in Deutschland sieht man ja, wie gefährlich das werden kann, wenn man nicht innovativ genug ist.
Aber jetzt gibt es eine Technologie, die so langsam immer mehr in den Mainstream kommt, von jedem jetzt auch angewandt werden kann, die vermeintlich perfekt denken kann, die künstliche Intelligenz. Du hast eben schon im Off-Gespräch gesagt, dass du dich seit 2014 schon damit beschäftigst. Also da sieht man mal, wie im Hintergrund eigentlich, wie lange es schon die Technologie gibt. Jetzt denken viele Menschen, weil Denken ist ja anstrengend und braucht viel Energie. Unser Gehirn will keine Energie verbrennen und wir sind bequem und faul. Das heißt, viele Menschen lagern jetzt sozusagen das Denken aus. Anderen macht es sogar eher Angst, wenn sie jetzt das Gefühl haben, die künstliche Intelligenz könnte unser Denken ersetzen. Und da wollte ich jetzt mal dich fragen als Neurowissenschaftler, wie blickst du jetzt drauf? Entlasten wir unser Gehirn durch die Technologie oder entmündigen wir unser Gehirn durch die künstliche Intelligenz?
Also erstmal, jede neue Technik, die Menschen erfunden haben, hat dazu geführt, dass bestehende Denkgewohnheiten oder Handlungsgewohnheiten überflüssig wurden. Ich kann heute kein Pferd mehr aufzäumen. Ich kann auch nicht mit dem Rechenschieber rechnen. Ich kann auch keine Stenografie schreiben. Ich kann auch nicht mit Logarithmentafeln rechnen. Das war alles notwendig früher. Das brauchst du nicht mehr, brauche ich aber auch nicht mehr. Weil wir eine Technik haben, die es uns ermöglicht, anders an die Probleme dran zu gehen. Ich muss kein Pferd mehr reiten. Ich kann mit dem Auto fahren. Und das wird auch mit KI passieren. Also viele Sachen, von denen wir heute sagen, die sind selbstverständlich, werden wir in Zukunft einfach an diese Technik auslagern. So wie meine Lehrer haben immer noch gesagt, Henning, du musst auch mit dem Kopf rechnen, du hast ja nicht immer einen Taschenrechner dabei. Nee, ich habe einen Großrechner dabei in meiner Hosentasche, mit dem kann ich alles Mögliche ausrechnen. Mehr als die NASA für die Mondmission hatte, ne, habe ich quasi in so einem Smartphone drin. Ne? Kopfrechnen ist nicht verkehrt, um so eine grundsätzlichen Überschläge oder einschätzen zu können, ist das plausibel. Aber ganz ehrlich, ich bin so viel schneller, wenn ich mit dem Taschenrechner rechne oder ich kann so viel mehr damit berechnen. Und deswegen werden Menschen immer neue Aufgaben finden, die sie mit der neuen Technik lösen können. Und deswegen werden auch einige Dinge, die wir jetzt für selbstverständlich halten, in Zukunft von dieser Technik ersetzt werden. Und ich finde es wichtig, dass man jetzt dann die Fragen stellt, was wird dann in Zukunft wichtig werden? Ich gebe dir ein Beispiel, ich kann noch nicht mal die Telefonnummer meiner Schwester, aber ich weiß, wann ich sie anrufen muss. Das ist viel besser, als wenn es andersrum wäre. Und bei ganz vielen Sachen in unserem Leben müssen wir uns fragen, was schulen wir wirklich problemlösen? Schulen wir, dass die Leute verstehen, um was es geht? Schulen wir das kritische Hinterfragen, das kritische Denken allgemein, sprich das Suchen nach alternativen Lösungsmöglichkeiten, das sich selber widersprechen können, das Kooperieren mit anderen Menschen? Das sind alles Fähigkeiten, die eine KI aufgrund des Designs schon nicht ersetzen kann. Und welche Tätigkeiten werden dann eben weitgehend von KI übernommen werden? Ist das das Ersterzeugen von so ein paar Ideen, das Strukturieren von Texten, Recherche beispielsweise, bin ich sehr sicher, wird sehr viel mehr durch KI ersetzt werden. Und diese Balance zu finden, ich denke, das ist entscheidend. KI ist nicht entscheidend. KI ist eine Software. Die kannst du kaufen, die kann ich kaufen. Jeder kann KI kaufen. KI ist erstmal kein Wettbewerbsvorteil. Du sagst ja auch nicht, ich habe PowerPoint, ich habe einen Wettbewerbsvorteil. Nein, erst wenn ich das Ding anwenden kann, wenn ich Fragen habe, die ich neuartig lösen kann, besser lösen kann als der andere, vielleicht mit KI, vielleicht alleine, dann habe ich einen Vorteil dabei.
Aber welche Denkfähigkeiten sind dann für dich jetzt dann für die nächste Zeit, für die Zukunft dann relevant, wichtig? Du hast ja gesagt, dann kommt es vielleicht auf was anderes an. Das heißt, das eine oder andere können wir auslagern. Aber was ist so für dich, wo du sagst, das ist so unser menschlicher Kern im Vergleich zur KI? Was würdest du sagen?
Eins möchte ich noch vorne wegschicken, weil was du gesagt hast, fand ich sehr wichtig und sehr spannend. Du hast ja auch diese Sorge geäußert, müssen wir überhaupt noch denken dann in Zukunft, ne? Das ist ja diese große Frage, wird es überflüssig werden? Und das ist nicht neu. Also ich las neulich einen Artikel, da hat sich der Autor beschwert, die Menschen werden zu faul zum Denken, lagern das aus. Hat dann geschrieben, warum soll ich denken, wenn ich nur bezahlen kann? Ja, das ist das Motto von ChatGPT. Das kann ich jedem über die Bürotür hier in Frankfurt nageln, der $20 im Monat für dieses Programm ausgibt. Das ist das Geschäftsmodell. Denke nicht, sondern zahl Geld dafür, dass KI für dich denkt. So. Und dieser Aufsatz, dieser Satz kam von Immanuel Kant vor über 250 Jahren, der sich darüber beklagt hat, dass die Leute mal zu faul werden, nachzudenken und sogar Geld dafür bezahlen, nicht denken zu müssen. Und du siehst, es ist so aktuell wie nie dieses Problem, dass Menschen zu faul, zu träge sind, selber nachzudenken, kritisch zu hinterfragen, Dinge nicht einfach so anzunehmen, sondern in einen Kontext zu stellen. Ich hatte neulich eine Umfrage von, ich meine, Ernst & Young war es gewesen, die haben weltweit untersucht, hierzulande sind wir auf dem drittletzten Platz der kritischen KI-Nutzung. Nur 27% der Leute hinterfragen KI-Antworten. Selbst die kritischsten Länder Südkorea und China, nur 40%. 2/3 der Menschen fressen das unkritisch in sich rein. Du wirst abhängig von dieser Technik. Kritisch zu fragen, flexibel zu denken, sein Denken anzupassen, nicht immer starr zu bleiben, sondern wenn sich der Wind ändert, wenn die Rahmenbedingungen ändern, sich selber auch im Denken zu ändern. Kreativ zu sein, sprich Regeln zu hinterfragen und zu brechen. Zu kooperieren mit anderen, sprich Verbündete zu suchen, um daraus ja, neue Ideen zu entwickeln. Und vom Ende her zu denken, zielgerichtet zu denken, als einfach nur den Status quo zu optimieren. Ich denke, das sind die wichtigsten Denkfähigkeiten.
Dann lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen. Du hast jetzt das kritische Denken schon angesprochen. Wir sind auf dem drittletzten Platz. Magst du mal den Zuhörern und Zuhörerinnen nur mal kurz erklären, vielleicht was ist kritisches Denken? Ist es jetzt, dass wir irgendwie negativ behaftet sind oder so? Also magst du mal die Zuhörer kurz aufklären?
Also erstmal kritisch zu denken ist was anderes als skeptisch zu denken. Der Skeptiker ist erstmal negativ gegenüber einer Sache eingestellt. Ich kann Skeptiker übrigens sehr leicht manipulieren. Ich kann Skeptikern einfach das Gegenteil von dem präsentieren, was sie eigentlich glauben, und schon wird ihre Front noch härter. Also es gibt nichts Einfacheres als Skeptiker. Kritisch zu denken ist was anderes. Kritisch bedeutet auch, sagen wir mal, bereit zu sein, sich selbst zu hinterfragen. Nicht nur die Informationen, die auf einen eintreffen, sondern das zu hinterfragen, was um einen herum ist, sich selbst zu hinterfragen und zu schauen, wie müsste man sich justieren, was müsste passieren, um sich optimal einzustellen auf ein Problem. Kann ich die Fragestellung vielleicht auch ändern? Ist meine Position vielleicht nicht richtig? Was müsste ich an Informationen bekommen, damit ich meine Ansicht ändere? Das ist die wichtigste Frage, weil alles andere ist Dogmatismus. Wenn ich im Prinzip all das, was um mich herum selbstverständlich ablehne, von vornherein skeptisch, dann ist der Skeptiker genauso ein Dogmatiker wie ein Fanatiker. Mhm. Und das ist gefährlich, weil Gesellschaften, Unternehmen, Gruppen von Menschen überleben langfristig, wenn sie in der Lage sind, selbstkritisch gegenüber den Dingen zu sein, sie zu hinterfragen und möglichst nüchtern einordnen zu wollen.
Aber woran liegt es das jetzt? Du hast die Studie erwähnt, wir sind auf dem drittletzten Platz. Ich hatte aus deinem Buch sogar eine Studie rausgelesen, dass bei den jungen Menschen aktuell es auch schon sehr weniger wird, das kritische Denken im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten. Und das schon vor der KI. Also anscheinend haben wir ja eine Tendenz eher, dass es abnimmt. Kannst du dir erklären, woran es liegt?
Vielleicht ist es auch eine Überforderung. Wir haben so viele, wir haben schon am Anfang des Gesprächs, wir müssen so viele Entscheidungen treffen, so viele Informationen verarbeiten. Ja, irgendwann hast du keinen Bock mehr. Du nimmst es
da
einfach.
Fehlt die Energie dann auch irgendwann.
Es fehlt ein bisschen Energie. Ist ja auch einfach zu sagen, okay, ich nehme das jetzt mal so an. Und wenn es wirklich so schlimm ist und wenn ich wirklich falsch liege, dann würde ich das schon merken. So ein bisschen, ja. Man darf nicht vergessen, je unkritischer man ist, desto leichter ist man manipulierbar und desto ersetzbarer ist man auch. Und da müssen wir dann aufpassen.
Genau, welche Gefahren, denn das fand ich total spannend, welche Gefahren würden denn jetzt entstehen, wenn wir sagen, da ist eine KI, die gibt uns ganz viele Informationen, wir fragen die etwas, wir kriegen Antworten, wenn wir das nicht mehr kritisch hinterfragen, welche Gefahren siehst du da?
Eine Gefahr ist, die Schlauen werden schlauer und die Dummen dümmer. Also wenn ich in der Lage bin, das kritisch zu hinterfragen, das einzuordnen, dann kann mir eine Technologie wie KI helfen. Ist der ultimative Katalysator, weil die Antworten, die Schrott sind, die kann ich rausfiltern, die gut sind, die kann ich noch nachhaken. Wenn ich unerfahren, ungebildet, dumm bin, abhängig bin von dieser Technik und nicht in der Lage, das zu hinterfragen, wie gesagt, dann bin ich tatsächlich abhängig von dieser Technologie. So wie Leute dann nicht mehr ohne Navigationsgerät ihr Auto steuern können oder ohne Taschenrechner Sachen überschlagen können, bin ich abhängig davon und damit auch in einer gewisser Weise schwach und manipulierbar. Das wäre ein Szenario. Zweites Szenario wäre, dass Menschen, die Dinge zu einfach annehmen, ihnen zu sehr vertrauen. Man nennt das Overtrust-Effekt in der Psychologie. Man übervertraut technischen Systemen mehr als Menschen. Menschen fahren ihrem Navigationsgerät völlig kritiklos hinterher. Du gibst irgendwas ein und dann schaltest du dein Hirn aus und dann wenn du es richtig eingegeben hast, Glück. Ja, gut für dich. Wenn nicht, Pech. Und KI ist das ultimative Navigationssystem. Wenn du, da musst du permanent hinterfragen, weil da können du kannst fünfmal dieselbe Frage reingeben, es können fünf unterschiedliche Antworten rauskommen, je nach Tageszeit, was du vorher gefragt hast. Also es schreit geradezu danach, mehr mitzudenken. Und die Menschen machen das Gegenteil, weil es klingt einfach, es klingt eloquent, was bei KI rauskommt. Oder auch, wenn Daten ausgewertet werden, nicht nur bei Sprachmodellen, auch wenn ich irgendwie Business Intelligence, irgendwie Dashboards sehe, wie da unfassbar aufbereitet die Daten mir von KI präsentiert werden. Die schlauen Menschen nutzen das, um besser zu werden. Unkritische Menschen lassen sich davon schnell einlullen.
Und die Ergebnisse könnten auch schlechter werden, oder? Du hast mal über so eine Studie mit Radiologen im Buch geschrieben. Die kannst du auch sonst erklären, die gezeigt hat, wenn die Radiologen selbst gedacht haben, waren sie eigentlich besser, als wenn sie der KI vertraut haben, oder?
Man kann Menschen über KI Denkfehler einimpfen. Mhm. Was man bei Radiologen gemacht hat in dieser Studie, hat man ihnen quasi radiologische Bilder, ich meine Röntgenbilder, gezeigt. Und die sollten einschätzen, ist da jetzt ein Tumor oder ist da jetzt eine Krankheit zu diagnostizieren. So, und die KI hat das auch gleichzeitig mitgelabelt und auch die eigene Einschätzung quasi angeboten. Und selbst wenn man die ein bisschen verzerrt hat, wenn man die KI falsch eingestellt hat, haben sich die Leute zu sehr an dieser KI ausgerichtet. Die haben nicht mehr hinterfragt, sondern die haben das, was die KI angeboten hat, selber erstmal übernommen. Selbst wieder besseres Wissen haben die dann sich schlechter entschieden, weil sie dachten, die KI, das wird schon so ungefähr stimmen. Und dieser Overtrust-Effekt, dieses geistige Abladen, du schiebst es dieser KI zu und dann versteckst du dich hinter ihr. Wie gesagt, wenn die KI super ist, dann ist das toll. Und wenn sie Fehler macht, dann haben wir den Salat.
Aber es kommt ja nicht nur zum geistigen Ablagern, sondern hatte ich vorher gar nicht gelesen, geistige Eitelkeit. Also ich erinnere mich jetzt auch an die Menschen, die Navigationsgeräte benutzen, die sagen, ja, ich habe den besten Orientierungssinn. Ich komme immer von A nach B. Also man wird ja dazu verleitet, wenn man schnell Informationen bekommt, auch von der KI, dass man dann sagt, ja, guck mal, wie schlau ich bin, oder? Also es ist so eine Eitelkeit mit drin.
Ja, nicht nur mit KI, auch generell in der Online-Welt. Wenn Menschen denken, die Informationen kommen möglichst einfach zu ihnen und sie lesen nur die Überschriften von einem Artikel. Selbst wenn das ein kompliziertes Thema ist, was auch immer, umlagefinanzierte Rentensysteme oder sowas, selbst wenn sie es nicht komplett durchlesen, du liest nur einmal kurz, guckst kurz drauf, dann denken Menschen, sie haben es schon besser verstanden und kennen sich damit aus und sie erschleichen sich so ein bisschen Expertise, weil sie davon ausgehen, wenn sie einmal sich, auch wenn es nur kurz ist, damit beschäftigt haben, schon eine gewisse Fähigkeit dadurch erlangt haben. Und je einfacher, je flüssiger, man sagt Ease of Information, je einfacher diese Information kommt, Fluency of Information, desto eitler und desto selbstverliebter werden die Menschen in dieser Nutzung.
Also können wir eine kleine These vielleicht aufstellen, Henning? Bequemlichkeit, die wir vielleicht haben, oder Faulheit, führt erstmal zu dieser Abhängigkeit von einer Technologie oder auch von einer Person, theoretisch. Und das könnte dann aber wiederum zu einer Selbstüberschätzung, zu einer Eitelkeit dann auch führen. Würdest du das so dann als Zusammenfassung unterstreichen? Oder?
Ja, das ist schon so dieses Phänomen, was wir feststellen, dass Menschen, die häufig auf Social Media beispielsweise unterwegs sind, dann auch besonders überzeugt werden in ihren Meinungen und die man auch kaum noch umstimmen kann, weil sie einen Gesichtsverlust erleiden würden. Also stell dir vor, du hast dich jahrelang mit irgendeinem Thema beschäftigt. Es ist deine Position. Und jetzt kommen Argumente und du müsstest diese Position räumen. Das ist ja auch ein Identitätsverlust. Und deswegen stellt man fest, Menschen, die sich intensiv mit einer Sache beschäftigen, sei es jetzt, dass sie einfach nur viel auf Social Media sind oder tatsächlich auch gebildete Leute, tun sich schwerer damit, ihre Position zu räumen und sind häufig intolerant. Intoleranter zumindest als diejenigen, die ganz offen bereit sind, schnell ihre Position anzupassen. Ja, man stellt fest, je länger du etwas studierst, je länger du dich mit etwas beschäftigst, desto starkköpfiger kannst du werden.
Bevor wir jetzt auf das Thema gehen, wie können wir denn kritisches Denken wieder trainieren und stärken, wollte ich unbedingt noch ein Thema ansprechen, denn du hast eben das geistige Abladen angesprochen. Und du hattest in deinem Buch auch ein Beispiel mit Fotos von den Handys und dem Thema Erinnerung. Und das fand ich so spannend, weil wenn ich im Urlaub bin, wenn ich irgendwo essen gehe oder eine Hochzeit, ich habe schon wieder bei Instagram so viele Bilder gesehen, wie Menschen fotografieren und alles irgendwie festhalten wollen, um dann in 2-3 Jahren die ganzen Videos sich anzuschauen. Da hast du im Buch geschrieben, nee. Also wenn wir uns erinnern wollen, sollten wir eher keine Fotos machen.
Ja.
Warum? Was ist da in unserem Gehirn los, wenn wir da so Fotos machen?
Wenn du dich in deinen Urlaub erinnern willst, mach keine Fotos davon. Der Grund ist, wenn du ein Foto machst, lädst du in diesem Moment diese Bereitschaft, dich an den Moment zu erinnern, an diese Kamera aus. und du denkst, oh ja, ich muss mich jetzt nicht auf den Moment so konzentrieren, ich kann ja später nochmal anschauen. Und deswegen erinnern sich Menschen schlechter Urlaube, wo sie viele Fotos gemacht haben. Und das Lustige war, sie wollten das wissenschaftlich quasi widerlegen, weil die Gegenthese war ja, wenn du die intensiv fotografierst, dann musst du ja ganz genau achten, wie ist dieses Motiv und so. Nein, trotzdem. Selbst wenn Menschen intensiv fotografieren, sie erinnern sich schlechter an ihren Urlaub, an ihre Erfahrungen. Und deswegen, ich fotografiere im Urlaub sehr wenig. Aber ich habe sehr intensive Erinnerungen häufig an Urlaube. So ein, zwei Bilder als Erinnerungsschütze sind ja nicht verkehrt, ja. Aber die meisten Dinge sollten da im Kopf stattfinden und sollten nicht ausgelagert werden.
Also auch bei einem Konzert, wenn ich schon wieder sehe, wie viele Menschen da immer ihre Handys hochhalten, genießt diesen Moment, dann habt ihr mehr davon, als da stundenlang Videos zu machen.
Ja, das ist tatsächlich so eine Unart, nicht wahr? Wir haben diese ewige Sehnsucht in der heutigen Zeit, das Flüchtige festzuhalten, weil wir vielleicht auch das Gefühl haben, in dieser ewigen Rastlosigkeit uns nirgendwo mehr festhalten zu können. Es ist alles so schnell geworden und je schneller es wird, hat man manchmal das Gefühl, desto bedeutungsloser ist es, weil es zieht alles so schnell vorbei und wir müssen es festhalten, indem wir Fotos machen, indem wir es abspeichern. Wir sollten immer uns daran erinnern, die flüchtigsten Momente sind häufig die schönsten Momente und die intensivsten im Leben. Und wenn wir die intensiv erleben, werden die in der Rückschau besonders lang. Und eigentlich ist es ein Geschenk, dass man flüchtige Momente in seinem Leben hat, weil das zeigt, dass es ein reichhaltiges Leben ist. Und wenn du dann versuchst, die Flüchtigkeit deines Lebens festzuhalten in einem Foto und in einem Video, wirst du immer ein langweiligeres Leben in der Rückschau haben als Leute, die den Moment richtig genossen haben.
Das ist eine schöne Botschaft. Und wir haben jetzt gerade über die Denksünden quasi gesprochen, die man so im digitalen Alltag machen kann. Wir haben aber ja die ganze Zeit über kritisches Denken ja gesprochen. Wie können wir es jetzt trainieren oder wieder stärken? Wenn ja, ne, Tendenz, Studien zeigen, es wird immer weniger. Wie können wir jetzt dagegen wirken? Du hast in deinem Buch verschiedene Strategien und Methoden. Vielleicht kannst du nur eine mal kurz erklären, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer was Praktisches mitnehmen. Wie können wir es stärken, Henning?
Ja, also eine sehr schöne Technik ist, die geht auf einen der größten Physiker des letzten Jahrhunderts, Richard Feynman, der schon von Kindesbeinen auf dazu trainiert wurde, Sachen zu erklären. Der niemals irgendwie sofort Begründungen akzeptiert hat, sondern versucht hat, Sachen wirklich auch in eigenen Worten zu beschreiben. Und das kann man für sich selber eigentlich sehr gut machen. Wenn man denkt, man hat etwas verstanden oder möchte kritisch bleiben, versucht doch bitte, das einfach komplett zu erklären, diesen Sachverhalt. Also das fängt schon bei ganz einfachen Sachen an. Wie schließt ein Schlüssel ein Schloss auf? Warum springt ein Toaster nach einer gewissen Zeit aus diesem Toasterschlitz raus? Wie funktioniert eine Toilette? Versuch mal zu erklären, wie eine Toilette funktioniert. Das ist gar nicht so einfach. Warum hört das Wasser irgendwann auf zu fließen und sowas?
Oder auch, ich will gar nicht groß unterbrechen, aber auch das Thema Strom. Ich war letztens bei einem Kunde, bei einem großen Energiekonzern und da sollte mein Nachbar, weil ich war mit im Workshop drin, sollte erklären, was sein Beruf ist, einem 6-jährigen Kind. Und da war ich total fasziniert, weil ich so dachte, es ist so schwierig. Also ne, er wollte mir es dann erklären, aber er konnte es dann nicht einem 6-Jährigen erklären, was er da eben macht, wie Strom aus der Buchse. Also ne, das ja. Nur als Unterstützung. Ja.
Genau, also um Kind zu erklären, ist natürlich, das wäre quasi so die Champions League. Wenn du versuchst, Sachen zu erklären, wirst du irgendwann feststellen, es gibt einen Punkt, den du nicht erklären kannst. Und dann musst du, wenn du kritisch bist, sagst du dann, okay, was brauche ich jetzt für Informationen, um diesen Teil zu erklären? Und dann suchst du diese Informationen, die du brauchst, um dann diese Erklärung fortzuführen. Wenn du einen Sachverhalt lückenlos erklären kannst, es muss ja nicht 100% ins tiefe Detail gehen, aber es muss ums Prinzip gehen, dass es lückenlos, logisch, plausibel, schlüssig erklärt ist, dann hast du die Sachen verstanden. Und interessanterweise kann man auch Menschen besser überzeugen, wenn man sie bittet, etwas zu erklären, als wenn man versucht zu argumentieren. Also wenn du in einer Diskussion bist und versuchst, den anderen mit Argumenten zu überzeugen, ist das Einzige, was du erntest, Widerspruch. Gegenargumente, Gegenposition. Wenn du bittest, den anderen, erkläre deine Position. Und was auch immer das ist, erkläre es. Nicht begründen, erkläre sie. Wie funktioniert das mit dem Steuersystem XY? Wie funktioniert das mit diesem selbstfahrenden Auto? Wie funktioniert das mit diesem Strom aus der Steckdose? Erkläre es bitte. Und nur wenn du wirklich Leute hast, die sich mit einer Sache auskennen, wirst du eine lückenlose Erklärung ernten. Sobald ein Widerspruch aufkommt, und angenommen, du gehst davon aus, dass die Leute einfach nur mit Nebelkerzen um sich werfen und nicht robust argumentieren können, dann werden sie in dieser Erklärung irgendwie eine Lücke haben. Und das ist, wenn du dann kritisch bist, ist das dann der Anknüpfungspunkt zu sagen, okay, dann ändere ich vielleicht meine Position.
Gut, und wenn wir jetzt Informationen bekommen, Antworten, versuchen das entweder in eigenen Worten zu erklären, um zu gucken, habe ich es verstanden oder nicht? Oder wie kann ich es da jetzt?
Genau, also das Erste, wenn du jetzt selber etwas überdenken willst, fang erstmal an, es zu erklären. So, und dann wirst du feststellen, okay, irgendwo fehlt mir eine Information, dann such die Information. Das Zweite ist, versuch dich nicht von Informationen zu kontrollieren zu lassen, versuch die Informationen zu kontrollieren. Mhm. Das setzt man zum Beispiel bei Geheimdienstoperationen ein. Bei Geheimdiensten, die haben ja das Problem, wann ist eine Quelle vertrauenswürdig? Wie bewerte ich die Information? Wie bleibe ich kritisch gegenüber meinen Informationsquellen? So, was sie machen ist, die sagen, sie starten quasi mit einer Hypothese, ein bestimmter Sachverhalt. Und sie gehen mit dieser Hypothese dran, mit diesem Ziel und schauen, gibt diese Informationslage das her? Das heißt, du hast quasi erst ein Erklärungsmuster und suchst dann, passen diese Informationen dazu? Wenn ja, gut. Wenn nein, was müsste ich dann an meinem Ziel, an meiner Theorie, an der Hypothese ändern? Weil wenn du es andersrum machst, du wertest nur die Informationen aus und konstruierst dir daraus eine Hypothese, bist du abhängig von Informationen, die vielleicht verzerrt, ausgelassen, gefälscht sein können. Mhm. Und ob schon Informationen immer, sagen wir mal, eine gewisse Verzerrung haben, du wirst umso leichter von ihnen kontrolliert, wenn du erst die Informationen siehst und dann überlegst, anstatt erst zu überlegen und dann Informationen dazu zu suchen, auszuwählen und entsprechend dann kritisch anzupassen oder weiterzusuchen.
Was dabei aber auch helfen kann, und das fand ich so schön, als ich es gelesen habe, innehalten. Fand ich erstmal ein schönes Wort und auch einen schönen Zustand. Du hast sogar eine Studie mit Medizinern gezeigt, wo Mediziner, die innegehalten haben nach einer Diagnose, bessere Diagnosen dann nochmal treffen konnten, als wenn sie direkt eine Diagnose gegeben haben und gesagt haben, das stimmt. Wenn sie innegehalten haben danach, haben sie vielleicht nochmal korrigiert, aber bessere Diagnosen getätigt. Was passiert da in unserem Kopf? Du beschäftigst dich ja mit unserem Gehirn. Wenn wir innehalten, kann man das schon erklären, was da im Kopf, im Gehirn passiert, dass wir dann vielleicht auf eine andere Meinung kommen?
Ja, du beschreibst die medizinische Pause, ja, dass Ärzten empfohlen wird, vor einer wichtigen Diagnose Pause zu machen. Weil wenn du schnell entscheidest, entscheidest du häufig die offensichtlichen Dinge und das Naheliegende. Das, was oberflächlich gut zu passen scheint. Und kleine Widersprüche werden von der Schnelligkeit der Entscheidung einfach überrannt. Und manchmal sind es aber die Kleinigkeiten, die, wenn man nochmal innehält, dem Gehirn die Möglichkeit geben, das nochmal zu hinterfragen. Und wir wissen, wenn wir Pause machen, wenn wir zurücktreten von einem Problem, wir aktivieren dafür ganz andere Hirnregionen, nicht so analytisch quasi auf dem Problem rumdenken, sondern ja, neue Ideen von außen aufnehmen, eine andere Meinung zulassen, auch mal, sagen wir mal, leisere Stimmen oder leisere Informationen nochmal berücksichtigen können. Und das ist wichtig, weil nur so kann man mitunter seine Position dann nochmal hinterfragen und zu besseren Diagnosen in diesem Fall kommen oder Lebensentscheidungen, unternehmerischen Entscheidungen, was auch immer. Also je schneller du dich entscheidest, in manchen Situationen muss es schnell gehen, klar, dann ist es meistens so, dass man auch sich darauf vorbereiten muss und entsprechende, sagen wir mal, Schlachtpläne oder Ablaufpläne haben muss. Aber wenn es um kritische Entscheidungen geht, kreative Entscheidungen, unternehmerische Entscheidungen, Lebensentscheidungen, heiraten oder nicht, Job ja oder nein, Haus dies oder das, dann ist Innehalten eigentlich sehr wichtig. Ja.
Aber in einer rastlosen Zeit, die du ja auch angesprochen hast, ist schwer für die Menschen, das zu machen.
Ja, weil wir leben in einer Zeit, oder anders gesagt, Menschen haben neue Technik nie eingesetzt, um Zeit zu sparen. Ja, Menschen setzen neue Technik nur ein, um in derselben Zeit mehr zu machen. Also deswegen, wir könnten heute es ja so einfach haben. Wenn meine Uroma, geboren 1904, wenn die jetzt wüsste, was ich für Technologien habe. Ich habe ein Telefon, mit dem ich mir ein Zugticket buchen kann oder ich kann mich in den Flug einchecken. Ich kann Videocalls machen, ich kann mir Essen bestellen, ich kann mir Filme anschauen, wann immer ich will. Ich muss mich an so einen doofen Bahnschalter stellen, die würde denken, ich lebe im Paradies. Ich müsste eigentlich nur noch Freizeit haben. Nein, wir sind gehetzt wie nie. Weil die Menschheit, wenn du etwas doppelt so schnell erledigen kannst, dann machst du in derselben Zeit doppelt so viel. Mhm. Und du hörst nicht nach der Hälfte der Zeit auf. Und deswegen ist die Menschheit seit 5000 Jahren wahrscheinlich immer am Anschlag. Und vor 2000 Jahren haben sie sich beschwert, wie hektisch das Leben ist. Und in 2000 Jahren werden sie sich auch noch beschweren, wie hektisch das Leben ist, weil die Menschen immer am Limit sind, aber nie darüber hinaus und auch nie viel weniger. Also es ist eigentlich ganz interessant.
Wir werden am Ende der Podcast-Folge kurz darauf eingehen, wie wir die Vorsätze vielleicht besser umsetzen können. Also es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Aber das heißt, ich hoffe, wir haben jetzt so bis jetzt hier verstanden, warum kritisches Denken eben so wichtig ist. Du hattest im Intro, als ich dich gefragt habe, was ist wichtig quasi für die nächste Zeit, hast du auch das flexible Denken angesprochen. Was bedeutet das? Wir haben jetzt einmal kurz über kritisches Denken. Wie unterscheidet sich jetzt das flexible Denken davon?
Ja, es nennt sich kognitive Flexibilität, geistige Anpassungsfähigkeit, könnte man sagen. Kritisch zu denken bedeutet, die Informationen auch hinterfragen zu können, die Informationen einzuordnen, zu beurteilen, ist es plausibel, ist es nicht plausibel, auch eigene Denkmuster zu hinterfragen, anzupassen, wenn nötig. Und der Übergang von diesem Anzupassen, ja, zu der Flexibilität ist dann fließend, das dockt dann quasi daran an. Es geht eigentlich darum, und das ist die Geschichte der Menschheit, dass wir uns auf neue Situationen einstellen können. Das nennt man Anpassungsfähigkeit in der Evolution. Und das ist interessanterweise so wichtig, das ist gar nicht so wohl gelitten. Das ist eigentlich nicht so. Achte mal darauf, wenn Leute ihre Meinung ändern, ob ihnen das als Stärke oder als Schwäche ausgelegt wird. Also,
warum sind wir denn so, dass es als Schwäche ausgelegt wird?
Ich finde, in der Politik ist es so plastisch. Also wenn du in der Politik deine Meinung änderst, bist du ein prinzipienloser Wendehals, ein Opportunist, ein Fähnchen im Wind. Wir erwarten von Leuten, dass sie so standhaft sind, dass sie zur Not gehst du mit dem Schiff unter. Aber du hast zumindest deine Position nicht geräumt. Das ist natürlich total bescheuert. Gute Menschen passen sich an in ihren Ansichten, wenn die Situation es erfordert. Bei uns sind Opportunisten die letzten Waschlappen in der Politik. In der Evolution sind Opportunisten die erfolgreichsten Lebensformen. Opportunismus in der Evolution bedeutet, du passt dich an jede ökologische Nische an. Du kannst extrem flexibel dich verändern. Kakerlaken sind Opportunisten. Mäuse, Ratten, Ungeziefer allgemein, das kriegst du nicht tot, weil es sich anpasst. Weil sich die Rahmenbedingungen ändern, änderst du dich mit. Du willst ja nicht irgendwie der Panda-Bär, der einfach nur denselben Mist frisst, sich nicht vermehrt, selbst wenn so ein Zoopfleger daneben steht. Der ist das geborene Opfer, verstehst du? Und dieses, ich sehe überall Panda-Bären, wenn ich mich umschaue, auch in der Wirtschaft, in der Politik, überall Menschen, die starren an ihren Ideen festhalten, nach dem Motto, der Fels in der Brandung zu sein. Ja, so gehst du halt unter. Und das ist gerade bei politischen Entscheidungen fatal. Und wir hatten schon am Anfang des Gesprächs, du änderst deine Meinung nicht. Es ist auch eine Form von Identitäts- und Gesichtsverlust. Also stell dir vor, Heidi Reicheneck würde sich hinstellen und sagen, oh, Mietendeckel ist eigentlich tatsächlich doof. Nö, wir machen es jetzt anders. Oder Friedrich Merz würde jetzt sagen, oh, die Steuererhöhung sind jetzt prima. Auf einmal müssen wir ein paar mehr hohe Steuern rein. Das würde nicht funktionieren. Unabhängig davon, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was ich gerade gesagt habe, die Person an sich ist verbrannt in der Öffentlichkeit. Und das ist etwas, finde ich, schwierig, weil die größten Führungskräfte, auch die größten Politiker, haben den Zeitgeist gelesen und sich daraufhin flexibel angepasst. Nicht komplett prinzipienlos, aber sie waren keine Panda-Bären.
Aber das haben wir ja nicht nur in der Politik, sondern auch in den Unternehmen. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen geben mir recht. Nennen wir sie Ingrid, die sagt, das haben wir doch schon immer so gemacht. Ja, warum soll ich jetzt eine Software benutzen? Ich habe das doch in Excel alles wunderbar gemacht. Oder der Werner, ne? Einfach nur mal ein paar Namen. Konntet ihr es neurowissenschaftlich erklären, warum wir an sowas Altem festhalten, obwohl eigentlich schon völlig offensichtlich ist, dass es besser geht? Es gibt auch so eine spannende Studie mit Menschen, Affen und so einem blauen Dreieck, wo es offensichtlich ist, dass ein anderer Weg eben der bessere und einfache ist. Und trotzdem hält man an diesem Alten fest. Kann man es erklären neurowissenschaftlich?
Das ist ein Spitzenexperiment, das wurde vor ein paar Jahren schon durchgeführt, ist auch repliziert worden. Da hat man Folgendes gemacht, man hat Uni-Studenten gegen Rhesusaffen und Makakenaffen antreten lassen. Und die Aufgabe war, du solltest auf so einem Bildschirm so eine Reihenfolge von Objekten antippen und zum Schluss, wenn du es richtig gemacht hast, waren 3-4 Schritte, dann hast du irgendeine Belohnung gekriegt. So, das lernst du 3-4 Mal tippen, kriegst eine Belohnung. So, dann hat man die Regeln geändert und gesagt, du musst nicht mehr diese 3-4 Dinge antippen, du kannst gleich auf das letzte blaue Dreieck oder was es auch immer war, kannst du drauf tippen und dann kriegst du auch die Belohnung. So, und was machst du natürlich, wenn du schlau bist? Dann sparst du dieses obige Rumgetippe, du kriegst nur auf das letzte Symbol und kriegst die Belohnung. So, und die Affen sind praktisch sofort alle zu dieser neuen Strategie übergegangen. Logisch, viel tippen ist dumm, und die Menschen eben nicht. Also in der ersten Runde war es, meine ich, gar kein einziger, der das Neue gemacht hat. Und auch danach, ich meine, die Hälfte blieb bei diesem alten Schema. Da hat man geschaut, woran liegt das? Schnallen die das einfach nicht? Haben die nicht verstanden, dass man jetzt nicht mehr so viel? Nein, selbst wenn man es ihnen erklärt hat, selbst wenn sie andere gesehen haben, dass man auf dieses letzte Symbol klicken kann, sich das sparen kann. Nein, dann blieb immer noch ein guter, solider Teil immer noch bei dieser alten, bei diesem alten eingeschliffenen Muster. Und das zeigt, es sagt sich sehr leicht, dass man sich ändern muss. Aber selbst bei den offensichtlichsten Situationen, das ist wirklich super einfach. Jeder Affe hat es hingekriegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, die Menschen bleiben dabei. Die These ist übrigens, es liegt daran, weil wir kriegen dadurch auch eine gewisse Form von gesellschaftlicher Stabilität, wenn wir nicht sofort immer irgendwie was Neues machen. Und Menschen lernen viel durch Imitation. Und wenn du einmal eine Regel erklärt bekommen hast, bleiben Menschen schon sehr fest dabei. Das gibt unserer Gesellschaft sehr viel innere Kohäsion, Festigkeit, dass wir nicht alles immer sofort so ganz sprunghaft irgendwie alles hinterfragen. Übrigens ganz interessant, das ist das, wo sich Menschen und Affen unterscheiden. Menschen kooperieren viel mehr als alle anderen Lebewesen. Übrigens, Menschen haben weiße Augäpfel. Das haben Affen nicht. Und die Evolutionstheorie dafür ist, wenn du weiße Augäpfel hast, kannst du sehr viel besser erkennen, wo der andere hinschaut. Du kannst Blicke nachvollziehen. Und wenn ich jetzt hier nach oben schaue, nach unten, dann denkst du, wo schaut er hin? Du versetzt dich sehr viel mehr in die andere Position hinein, weil er weiße Augäpfel hat. Und das ist eine Vorbedingung dafür, dass wir so empathisch und kooperativ sind. Menschen sind die einzigen Lebewesen, die nicht Familienmitgliedern, komplett fremden Personen helfen. Einfach so. Also wenn irgendeine Oma vor dir auf die Straße fällt und du siehst, die schlägt sich da das Gesicht auf, dann hilfst du ihr auf oder sowas. Oder du winkst irgendwie drei Schulkinder über die Straße und hältst an im Auto oder sowas. Und wir unterhalten uns hier. Wir haben uns vorher noch nie gesehen. Wir sind nicht verwandt, aber trotzdem kooperieren wir an dieser Stelle. Und für uns ist das selbstverständlich, aber das ist nicht selbstverständlich. In der Natur ist das fast einzigartig. Es passiert kaum. Und in dem Ausmaß, wie das Menschen tun, gerade gar nicht.
Okay, aber das heißt jetzt zurückgehen auf die Mitarbeitenden. Schauen die sich dann falsch ab? Warum die dann immer noch sagen, das haben wir doch schon immer so gemacht? Warum soll ich es jetzt neu machen?
Es ist auch bequem, daran zu bleiben. So nach dem Motto, alles kommt zu dem, der warten kann. Also wenn du, bleib doch erstmal dabei. Wenn es wirklich so schlimm ist, dann erinnere ich mich schon. Das zweite ist, Menschen denken gerne in Trends. Menschen denken nicht sprunghaft, wie die Welt tatsächlich ist. Ich meine, die Welt verändert sich, sie verändert sich nicht exponentiell, sie verändert sich nicht linear, sie verändert sich sprunghaft. Manchmal passiert sehr schnell was, dann passiert wieder lange Zeit weniger und dann passiert schnell wieder was. Und diese Sprünge können wir nicht antizipieren. Wir denken immer in diesen Trends. Es geht immer so weiter. So wie ich es gemacht habe, wird es auch in Zukunft weitergehen. Ich war meine Prozeduren von der Vergangenheit, sind in der Zukunft auch noch gut. Und das ist halt immer der Anfang vom Ende. Ja, der Athlet auf dem Höhepunkt seiner Kraft ist seinem Fall am nächsten. Und die Geschichte ist voll von Beispielen von Unternehmen, die dachten, wir verändern uns nicht. Und die sind jetzt weg. Mhm. Und der dritte Grund, weshalb sich Menschen nicht ändern, ist Eitelkeit. Wir halten uns für die Schlausten. Schlag ein Geschichtsbuch auf und du bist immer auf der letzten Seite, da wo die Sieger stehen. Die ganzen Verlierer über die ganzen Jahrtausende, die stehen in der Mitte von diesem Buch. Die sind alle untergegangen. Die großen Reiche von früher, alle weg. Wir sind jetzt die Sieger. Bedenke, dass du in 500 Jahren ein Geschichtsbuch aufschlägst und wir sind irgendwo in der Mitte von diesem Buch. Vielleicht hat man uns vergessen, weil wir so schlecht waren und wir haben nur Schrott gemacht und sind eigentlich die Verlierer. Also wir sollten nicht zu eitel sein in unserem Denken.
Okay, und wenn sich jetzt Werner oder Ingrid sich angesprochen fühlt und sagt, ach, der Henning hat recht und der Jonas, ich will jetzt gedanklich ein bisschen beweglicher werden, weil ich es jetzt verstanden habe, dass ich statt Excel auch eine andere Software nutzen kann als Beispiel. Was kann man jetzt so im Alltag machen, um diese Flexibilität ein bisschen zu fördern, zu stärken? Was kann man machen als Mensch?
Was gut erwiesen ist, das Umfeld zu wechseln. Menschen profitieren von Reisen. Menschen profitieren davon, wenn sie in einem anderen Umfeld eine Problemstellung bearbeiten müssen. Das kann schon Raum sein, in den man wechselt. Es kann sein, dass man andere Leute fragt. Ich habe noch nie ein Projekt erlebt, was nicht davon profitiert, einen Nicht-Experten zu fragen. Jemand, der sich nicht auskennt, der eine naive Fragestellung gibt. Andere Leute um Hilfe zu bitten, ist eigentlich ganz interessant, weil man zeigt keine Schwäche. Wenn man das richtig macht, zeigt man Stärke. Ich habe ein Problem, wie würdest du mir helfen jetzt an dieser Stelle? Ich komme hier echt nicht weiter. Hast du einen Tipp für mich, wie ich dieses mit diesem Excel, kann ich da was anderes machen oder können wir es irgendwie schneller machen? Quasi auf andere Leute zuzugehen und sie um Hilfe zu bitten, ist eine große Form von Stärke und von Uneitelkeit. Es beginnt immer damit, dass man bereit ist, zuzugeben, dass man selber nicht alles weiß. Das macht man ungern. Wer gibt schon gerne zu, dass er was nicht weiß und muss sich dann ändern? Aber es ist extrem wichtig. Das dritte wäre tatsächlich wäre wichtig, Fragen zu stellen. Ja. Wir werden trainiert, Antworten zu geben. Wir werden passiv dadurch. Ja. Und ständig kommt irgendeine Führungskraft und verlangt von uns eine Antwort. Wir müssen lernen, Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen und dadurch so eine Neugier auch zu entwickeln. Bei ganz einfachen Prozessen im Arbeitsalltag bis hin zu großen Fragen, wie bringe ich ein neues Produkt auf den Markt. Aber wir stellen viel zu wenig Fragen. Wir nehmen die Sachen viel zu selbstverständlich hin.
oder haben auch zu wenig Abwechslung im Alltag. Denn das fand ich total faszinierend, als du die Studie zitiert hast. Das war eine Langzeitstudie von 10 Jahren mit 1500 Testpersonen, also relativ viel. Und ich zitiere kurz das Fazit: Je abwechslungsreicher und überraschender der Alltag von den Menschen gestaltet war, desto besser konnten sie kognitive Probleme lösen und sich auf neue Aufgaben einstellen. Das ist ja relativ einfach umzusetzen im Alltag, oder nicht?
Hobbys, Reisen, Freunde, mal ins Kino gehen, wenn man das lange nicht gemacht hat, mal in ein anderes Restaurant gehen, was man noch nie gesehen hat, mal eine Zeitung lesen, die man noch nie gelesen hat, eine Fernsehsendung reinzuschalten, die man noch nie gesehen hat. Einfach aus Lust an der Freude und das auszuprobieren, weil das bringt neue Perspektiven und man lernt, die Sachen zu hinterfragen. Wie gesagt, es gibt Unternehmen, die sind gescheitert, weil sie zu lange am Alten festgehalten haben, und andere Unternehmen haben sich kritisch hinterfragt und sind dadurch erst zukunftsfähig geworden. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist übrigens Kodak. Mhm. Du kennst die Geschichte von Kodak? Kodak ist untergegangen, weil sie an diesem Analogfilm festgehalten haben, obwohl sie eigentlich Digitalfotografie erfunden haben und Milliarden mit ihrem Patent verdient haben, aber sie sind weg. Fujifilm hatte zur gleichen Zeit das gleiche Problem. Sie hatten auch Analogfotografie. So, Kodak ist heute pleite und Fujifilm hat heute mehr als doppelt so viele Mitarbeiter wie damals und macht, ich meine, auch mehr als doppelt so viel Gewinn oder Umsatz zumindest. Auf jeden Fall haben sie es geschafft und sind erfolgreich. Warum? Sie haben hinterfragt. Kodak hat hinterfragt, was ist mein Produkt? So, das Produkt ist Analogfilm. So, und dann gehst du unter. Wenn das deine Antwort ist, gehst du unter. So, Fujifilm hat gefragt, was ist mein Produkt? Und die Antwort war Belichtung. Das ist was anderes. Mit Belichtung kann ich ganz andere Produkte herstellen. Und das ist das, was Fujifilm heute macht. Die machen radiologische Aufnahmegeräte, Belichtung, Röntgenbilder und solche Sachen. Die machen aber auch bei Halbleitertechnologien ist viel Belichtung. Denk an Lasertechnik. Die machen Kosmetika, weil sie sich auskennen mit Hautalterung. Weil sie sagen, Belichtung, Alterung, kennen wir uns aus mit. Machen wir doch mal was dagegen. Also kurzum, die Frage so clever zu stellen, dass du zu dem Kern des Problems vordringst, das führt dazu, dass du flexibel bist. So wie Instagram. Instagram hat angefangen, die App hieß Bourbon. Die ursprüngliche App war, du gehst in Kneipen und machst Fotos und machst eine Bewertung über die Kneipen, in denen du warst. So bis sie festgestellt haben, das macht ja niemand. Die Leute machen nur Fotos, wie sie in Kneipen sind. So, und dann kannst du überlegen, mein Produkt ist entweder kaputt, weil es funktioniert nicht, oder ich überlege, ich ändere das Produkt und mache, dass Leute Fotos von ihrer Freizeit teilen. Und so wurde aus Bourbon Instagram. Und das zeigt eigentlich, Fujifilm, Instagram, YouTube auch. YouTube hat angefangen als Dating-Plattform. Die Idee war, dass Leute Videos von sich hochladen, um Partner zu finden. Das hat natürlich keiner gemacht. Die haben am Anfang sogar $20 auf Craigslist angeboten, dass die Leute dort ein Video hochladen. Das hat keiner gemacht. Bis die Leute festgestellt haben, die laden Videos allgemein hoch. So nicht für Partner zu finden, sondern allgemein. Und dann ändere ich meine Ausrichtung und dann kann ich Geld verdienen.
Und da sehen wir ja auch, wie schön dann flexibles Denken und kritischem Denken dann so zusammen kombiniert werden kann. Ne? Auf der einen Seite sich selbstkritisch zu hinterfragen, was ist eigentlich unser Produkt oder unsere Lösung, und dann aber flexibel im Denken sein. Jetzt würde vielleicht der ein oder andere Zuhörer und Zuhörerin sagen, ja gut, wir müssen aber auch kreativ noch dabei sein, um eben auf eine andere Lösung zu kommen. Deswegen will ich kurz noch mit dir über kreatives Denken sprechen. Welche Rolle spielt menschliche Kreativität noch, wenn KI heute schon super gut Bilder zeichnen kann, wenn die Gedichte komponieren können, wenn die Musik ja sogar teilweise komponieren können und wenn man das Menschen zur Verfügung stellt und sagt, was hat KI, was hat der Mensch erstellt, relativ schwierig ist zu unterscheiden, was kommt jetzt von der künstlichen Intelligenz und was von einem Menschen. Welche Rolle spielt Kreation, kreatives Denken noch, wenn wir eine künstliche Intelligenz haben?
KI-generierte Bilder oder Musik, Texte sind kaum noch unterscheidbar von einem Menschen, praktisch ununterscheidbar. Kreativität, muss man wissen, es gibt zwei Arten von Kreativität. Es gibt die leichte Kreativität. Das ist das, was Steve Jobs genannt hat. Creativity is just connecting the dots. Du musst Verbindungen suchen. Das kann KI. KI kann dir Marketing-Slogans erstellen, kann dir Logos erstellen, kann dir Bilder malen, kann Verknüpfungen in riesigen Datensätzen von Text finden. Das kann kein Mensch. Klar. Wenn du in der KI sagst, finde mir 10 Verwendungsmöglichkeiten für einen Ziegelstein, kriegst du 10. Du kriegst auch 100, kriegst auch 1000. Das kann diese Technik. Das ist aber das leichte Problem der Kreativität. Das schwere Problem der Kreativität ist, hinterfrage den Status quo und brich die Regeln, die im Moment gelten. Brich mit Sehgewohnheiten, brich mit Denkgewohnheiten, brich mit dem Regelsatz, der im Moment da ist. Und schaff dadurch Neues. Und das macht eine KI gerade nicht, das will man auch nicht. Man will nicht, dass KI die Regeln bricht. Das wäre ein schlechtes Produkt. Wer gibt Geld dafür aus, wenn es die Regeln bricht? Also dafür gebe ich kein Geld aus. Und das ist das, was Menschen machen. Absichtsvoll eine Regel zu nehmen, sie zu hinterfragen und daraufhin etwas Neues zu schaffen. In der Kunst macht man das, in der Musik macht man das. Bei Unternehmen, bei guten Produkten macht man das. Also niemand hätte aus der Vergangenheit ableiten können, dass es diese Nescafé-Kaffeekapselautomaten da gibt. Das ist eine völlig bekloppte Idee. Also du erfindest ein Gerät, dass du da so aluminiumbehüllte Kaffeepulver-Dinger reinschiebst. Völlig absurd. Kannst du nicht aus der Vergangenheit ableiten. Aber hat einen völlig neuen Markt für Kaffeeautomaten mit begründet. Ja? Das zeigt einfach, mit dem Bestehenden zu brechen, dadurch ein Bedürfnis zu schaffen oder dadurch eine Erwartung zu wecken oder ein Problem vielleicht komplett neuartig zu lösen. Das ist echte, harte Kreativität.
Okay, das heißt, etwas Gleiches zu kreieren, was schon da ist, nur auf eine andere Art und Weise, das kann eine künstliche Intelligenz, da sind wir jetzt nicht überlegen. Aber wenn man sagt, etwas, was wir uns noch gar nicht vorstellen können vielleicht, also eine neue Kunstrichtung, eine neue Musikrichtung, die es heute noch gar nicht gibt, das können dann quasi nur Menschen, weil wir eben die Fähigkeit haben, Regeln zu brechen.
Also erstmal ist es das Absichtsvolle, das ist ganz wichtig dabei. Du nimmst dir vor, eine Regel, eine Sehgewohnheit, eine Denkgewohnheit oder ein Bedürfnis, ja, was erfüllt werden muss, und das löst du, brichst du, bedienst du auf eine andere Art als vorher, zweckgerichtet. Nicht aus analytischen Gründen, sondern aus proaktiven, strategischen Gründen. Das ist was anderes. Übrigens ist es bei neuer Technologie immer der Fall gewesen. Als die Fotografie erfunden wurde, hatten Maler genau dasselbe Problem. Sie sind überflüssig, weil vor der Fotografie gab es Porträtbilder, Landschaftsbilder, das wurde so gemalt. Das war eine Technik. So, das heißt, die klassische Fotografie hat klassische Malerei überflüssig gemacht. So, und jetzt musst du dich als Künstler fragen, was ist dann dein Ding? So, und darauf gab es verschiedene Antworten. Die Expressionisten haben ihr Inneres ausgedrückt. Die Impressionisten haben so auch mit den Zustand, die Wirkung der Welt gezeigt. Kubisten haben quasi die Welt dekonstruiert und in geometrischen Figuren zusammengefügt. Es gab abstrakte Kunst. Du zeigst gar nicht mehr das Gegenständliche, sondern zeigst quasi die abstrakte Idee. Ja? Menschen haben einen Weg gefunden. Und ich bin sehr sicher, mit KI wird man auch ganz neue Kunst erzeugen. Aber bitte stell dir immer die Frage, was will mir der Künstler damit sagen? Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, ist es keine Kunst. Dann sind schöne Töne oder schöne Farben. Aber Kunst ist die Botschaft, die übermittelt wird. Und ich bin neulich über eine Kunstmesse hier in Frankfurt gelaufen und gegenständliche Kunst, bildende Kunst, 95% war Schrott. War Schwachsinn, war einfach billigster Kitsch, irgend so eine Mickey Mouse, die auf irgendeiner Louis Vuitton-Handtasche sitzt. Und ich habe mir gedacht, was ist das denn für ein Müll, ey? Da bin ich zu denen hingegangen und gesagt, was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Ja, das ist schön, das sieht schön aus, was auslösen. Was Schönes, was in mir was auslöst, da brauche ich keinen Künstler für. Ey, da gehe ich zu KI und sage hier, ich möchte irgendwie eine Maus hier auf eine Handtasche rein, da kriege ich alles, das mache ich einen Nachmittag, da kann ich mir die schönsten Bilder, die am besten zu mir passen, Weltpremieren für mich, kann ich damit erzeugen. Nein, ich will einen Künstler, der mir eine Botschaft vermittelt. Nirvana hatte eine Botschaft, die Beatles hatten eine Botschaft, Picasso hatte eine Botschaft. Auch gute, moderne Produkte, industrielle Lösungen haben auch eine Botschaft. Da hat sich jemand was bei gedacht. Die Ideen sind durchdacht. Das ist Kreativität, das ist Kunst. Es ist nicht nur das Optimieren der Vergangenheit.
Okay, das heißt, unser kreatives Denken wird noch eine Rolle spielen. Du sagst aber, wir brauchen diese Regeln, diese Grenzen, weil man denkt ja immer, für Kreativität brauche ich maximale Freiheit. Ein weißes Stück Papier und ich kann alles draufkritzeln. Aber erst durch diese Grenzen, durch diese Regeln entsteht etwas.
Ja, das ist ein häufiges Missverständnis, dass Menschen denken, wir müssen frei sein und brauchen gar keine Regeln, um kreativ zu sein. Nee, dann kannst du gar nicht kreativ sein. Also wenn es gar keine Regeln gibt, die du brechen kannst, wie willst du dann kreativ sein? Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich jetzt sage, sei jetzt kreativ. Was will der von mir? Soll ich jetzt tanzen, irgendwas Lustiges aufsagen? Soll ich hier irgendwie ein Bild malen? Was will er? Wenn ich aber sage, okay, jetzt sei kreativ und mal ein kreatives Bild, jetzt ganz konkret, dann ist es immer noch nicht einfach, aber du wirst sagen, ah ja, ich weiß zumindest, wohin die Reise gehen könnte. Und das ist das, was wir so loben, was wir so toll finden, wenn jemand die Regeln neu interpretiert oder bricht oder was Neues macht. Das ist die Musik, die so geil ist, weil die mit dem Bestehenden bricht. Sonst würdest du ja auf Ewigkeit Taylor Swift hören oder Mark Forster oder Coldplay, weil das halt ewig durch... Nein, es ist das Hinterfragen. Jede neue Generation macht das. Sie hinterfragt es, sie bricht mit den Konventionen. Und das ist unfassbar wichtig, weil ohne Regeln kann es keine Kreativität geben. Und wer sie am besten bricht, am neuartigsten bricht, am die geilsten neuen Ideen aufstellt, das sind die Gemälde, die dann in den Museen hängen, das ist die Musik, die wir so toll finden und das sind die Produkte, die wir kaufen.
Also müssen wir ja eigentlich rebellisches Verhalten von Mitarbeitenden belohnen und fördern, dass die auch mal über die Grenzen hinaus denken.
Ja, das macht man selten, weil du beförderst ja nie den, der sagt, okay, es ist eigentlich Schrott, was mir hier erzählt wird. Nein, du beförderst eigentlich die Ja-Sager. Und wie gesagt, solche Leute sind ja anstrengend, Rebellen sehr, sehr schwierig. Aber ab und zu muss man den Rebellen in sich wecken, weil ansonsten bist du so leistungsfähig wie ein monokultiviertes Maisfeld. Ja, super gut, wenn alles gleich bleibt und kaputt, wenn sich eine Kleinigkeit ändert. Also du musst hinterfragen können. Ja.
Und den meisten Menschen kommt die beste Idee unter der Dusche. Dem Tinder-Gründer ist es auch so ergangen. Er hat das Wischen quasi von links nach rechts, ist unter der Dusche.
Wow.
Ihm
Bilder im Kopf.
Aber er hat halt eben nicht am Computer, sondern unter der Dusche. Du beschäftigst ja dich mit dem Gehirn. Was passiert da in unserem Gehirn, wenn wir eben unter so einer Dusche stehen, an nichts denken und auf einmal haben wir die zündende Idee, um ein Problem zu lösen? Warum kommt es unter der Dusche und eben nicht, wenn wir am Computer sitzen?
Ja, wenn Menschen Situationen beschreiben sollen, in denen sie kreativ sind, auf neue Ideen kommen, dann haben die Situationen drei Eigenschaften. Meistens sind Situationen in Bewegung, Menschen tun irgendwas, niemand sitzt so da und denkt angestrengt nach. Du kennst den Denker vielleicht, diese Figur von Rodin, der sitzt so da und denkt so angestrengt und grübelt. Niemand denkt so. Man kann das Denken nicht falscher darstellen, so dieser Puzzle. Macht niemand. Du bist in Bewegung, du duschst, du fährst Fahrrad, du spazierst, sitzt im Auto oder was, du bewegst dich. Warum? Weil wenn sich die Umgebung ändert, ändert sich auch die Art, wie du denkst. Du denkst auf einer Toilette anders als in der Küche oder auf dem Marktplatz anders, als wenn du jetzt in einem Kino sitzt. Das zweite ist, Menschen beschreiben Situationen, in denen sie alleine sind. Ganz interessant, erst in eine Gruppe dich aufladen, austauschen, auch später mal wieder austauschen, aber die Momente, in denen du so, auf die Idee kommst, ganz häufig Momente, in denen du kurz für dich bist. Warum? Weil das Gehirn dann reizfrei von außen arbeiten kann und das, was es aufgenommen hat, dann neu kombiniert. Und das dritte ist meistens ins bildschirmfreie Zonen. Also ganz selten beschreiben Menschen Situationen, in denen sie sagen, ich habe da über das Smartphone gescrollt, da kam mir die Idee. Hab ich noch nie gehört. Oder in einem Videocall, mir kommt die Idee. Nein, der Grund ist, um auf gute Ideen zu kommen, musst du mit dem Blick schweifen. Wir wissen, dass Menschen den Blick schweifen lassen, wenn sie angestrengt nachdenken. Und wenn du auf den Bildschirm schaust, schweifst du nicht mit dem Blick hin und her, sondern du fokussierst dich auf einen gewissen Zielbereich, auf eine Webcam oder auf den Bildschirm. Und beim Duschen hast du genau das. Du bist allein, du bewegst dich, du hast keine Bildschirme. Ja.
Manchmal alleine, Henning.
Genau. So, der eine mehr, der andere weniger. Aber du kommst auf Ideen genau in diesen Momenten. Ja.
Du hast das Bewegen angesprochen. Es gibt ja Studien, die es eben zeigen, dass wir bei einem Walk and Talk besser, kreativer werden, als wenn wir jetzt am Platz sitzen. In der Wissenschaft nennt man das Embodied Cognition. Also, dass man auch durch Gestik, durch Muskelspannung einfach das Denken anscheinend beeinflussen kann. Wie verhält sich das jetzt, dass unser Körper anscheinend doch einen Einfluss auf unser Gehirn, auf unseren Kopf hat, was das Denken angeht? Dürfen wir nicht nur das Gehirn betrachten, sondern müssen dann den ganzen Körper? Oder was sagst du als Neurowissenschaftler?
Also stell dir das Gehirn nicht so vor, als wäre das irgend so ein Rechner, den du im Schädel hast und so rumträgst. Sondern das Gehirn, es gibt eigentlich drei Systeme, die den Körper komplett durchdringen. Das ist das Blutsystem, das Lymphsystem und das Nervensystem. Und wir denken quasi, wenn du so willst, sind Gedanken oder die Art, wie unser Nervensystem arbeitet, ist ganzheitlich. Natürlich, das allermeiste passiert kognitiv bewusst im Kopf. Aber natürlich ist das Nervensystem in all unseren Gliedmaßen, bei quasi all unseren Organen dabei. Und wir sind in der Lage, dadurch komplett körperlich zu denken. Und interessanterweise ist das auch mental der Fall. Also wir speichern uns Sachen nicht wie auf einer Festplatte, sondern räumlich. Mhm. Wir kartieren die Umgebung in der Räumlichkeit um uns herum. Menschen erinnern sich an gedruckte Bücher besser als an E-Books, weil sie wissen, wo steht das. Es ist ein 3D-Konstrukt in deinem Kopf. Und genauso, wenn du dich dreidimensional bewegst, verändert das die Art und Weise, wie du an Probleme drangehen kannst, weil die Art und Weise des Denkens, je nachdem, bist du angespannt, bist du offen, bist du mit anderen zusammen, bist du locker, sitzt du, stehst du. Das verändert alles diese Art und Weise, wie das Gehirn in diesem Moment Informationen verarbeitet. Also es ist nicht überraschend, dass wir durch Bewegung auch das Denken dadurch ändern.
Und ist das dann unser Vorteil auch gegenüber einer KI, dass wir da noch so eine Art Körper haben, der mit Einfluss nimmt?
Interessante Theorie ist, dass wir dadurch überhaupt erst Ursache und Wirkung auseinanderhalten können. Wir können Ursachen verstehen, weil wir einen Körper haben. Durch einen Körper können wir eigen und fremd unterscheiden. Das ist erstmal wichtig, um ein Bewusstsein aufzubauen. Und zum Zweiten, wir können aktiv mit der Umwelt interagieren. Wir manipulieren sie. Wir machen Experimente. Dadurch erkennen wir, dass es überhaupt Ursache und Wirkung geben kann. Weil wenn du nur da sitzt, körperlos zuschaust, und nur Zahlen, Statistik analysierst, kannst du nicht den Unterschied zwischen Ursache und Wirkung auseinanderhalten. Geht nicht. Es könnte immer eine Korrelation sein. Also es wird ja nicht jedes Jahr Winter, weil die Zugvögel in den Süden fliegen. Es wird ja auch nicht jeden Abend dunkel, weil die Tagesschau im Fernsehen kommt. Ja, also es ist, wenn du nur beobachtest, kriegst du es nicht raus. Du musst als Mensch, in der Wissenschaft würde man Interventionsstudie sagen, also du musst ein Experiment machen, aktiv mit der Umwelt, du musst sie manipulieren, um dadurch zu erkennen, es gibt eine Ursache. Ich könnte diese Ursache sein. Und deswegen gibt es überhaupt Ursachen. Kinder machen das permanent. Kinder sitzen nicht da und beobachten und schauen. Also Kinder laufen durch die Welt und fassen Sachen an, schmeißen Sachen runter, testen Regeln, um sie zu verstehen. Dadurch baut sich überhaupt die Fähigkeit auf, Ursache, Wirkung auseinanderzuhalten. Ja, deswegen ja, Körperlichkeit ist ein Vorteil gegenüber KI. Frage ist, kann man das in Zukunft mit Robotik irgendwie aufmotzen? Ja, aber das ist very down the line. Also das ist sehr, sehr, sehr weit in der Zukunft. Da sehe ich die Technik noch nicht.
Okay, das heißt abgeleitet, um besser zu denken, bloß nicht auf einem Stein sitzend und ernsthaft gucken, sondern den Körper mit benutzen, sich bewegen, frei sein und dann eben besser denken.
Ja, mir fällt es ja schon schwer. Ich sitze hier ja. Also wenn ich hier telefoniere, dann laufe ich immer umher, dann setze ich mich mal wieder hin. Ich kann gar nicht anders. Ich stelle manchmal fest, wenn ich telefoniere und ich rufe irgendwo an und dann muss ich aufstehen. Ich kann gar nicht da sitzen. Und das geht vielen Menschen so, dass
eigentlich einen Spaziergang machen müssen.
Eigentlich hätten wir rausgehen müssen und uns unterhalten müssen. Aber du siehst ja auch so, ich bewege mich hier und ich versuche hier ganz körperlich in das Gespräch einzutauchen. Ja, das ist wichtig. Menschen sind keine lebenden Festplatten. Wir dürfen sie nicht so behandeln. Wir sollten uns auch nicht so behandeln. Gewiss, du löst nicht alle Probleme, wenn du jetzt um den Block gehst. Ja? Nein. Aber wenn du nur sitzen bleibst und in deinen Gedanken schmorst, ist es auch nicht einfacher.
Gut, Henning, mit Blick auf die Uhr, wir haben über kritisches Denken gesprochen, wir haben über flexibles Denken gesprochen, über kreatives Denken. Alles ist anstrengend für unser Kopf, für unser Gehirn. Wir Menschen, du hast es gesagt, wir sind faul, wir sind bequem. Was kannst du jetzt den Zuhörern und Zuhörern mitgeben, um dran zu bleiben, um wieder Spaß und Freude an diesem...
das klingt so negativ. Es ist anstrengend.
Nein, aber ich habe es sehr rational erstmal bewertet und gesagt, ne, unsere Hauptaufgabe unseres Gehirns ist ja, immer Recht zu behalten und wenig Energie zu verbrennen. So, das heißt, kritisches Denken, aber das kostet ja eben Energie. Es ist leichter, immer Ja zu sagen, anstatt zu sagen, oh nee, ich glaube, da ist was verkehrt. Ich denke noch mal in eine andere Richtung. Und jetzt hast du ja die Studien zitiert, wo ich so selbst mit großen Augen gedacht habe, wieso nimmt das kritische Denken denn so ab tendenziell? Und deswegen dachte ich, vielleicht müssen wir jetzt am Ende wieder den Menschen diese Freude, die Lust drauf zu machen, lieber eine Runde mehr zu denken. Also wie können wir dranbleiben? Was würdest du sagen?
Also ich habe ja noch nie einen Dreijährigen gesehen, der sich beschwert, wie stressig das Leben ist. Obwohl bei ihm oder ihr das Leben ja unfassbar neu, anstrengend, aufwendig ist. Also wenn du 3, 4, 5 Jahre alt bist, alles ist rappelneu. Also wirklich Herausforderungen, Probleme, jeden Tag das ganze Programm. Und ich habe noch nie so kleine Kinder gesehen, die gesagt haben, oh, aber stressig ist anstrengend. Nein, weil es macht Spaß, das zu tun. Es macht Spaß, sich zu hinterfragen. Es macht auch Spaß, Neues zu lernen. Ich habe noch nie Menschen gesehen, die was Neues erfahren und dann sagen, nein, die reißen die Augen auf, sie sind überrascht. Ach, das ist interessant. So wie du auch gerade gesagt hast, das war ganz interessant für mich. Und du lachst dabei. Warum? Weil es was Schönes ist. Neugier ist der stärkste Trieb, den wir haben. Alle anderen Bedürfnisse, Triebe kannst du unterdrücken, komplett abschalten oder zumindest aufschieben für eine Zeit. Aber Neugier kaum. Wenn du 10 Minuten da sitzen musst, ohne was zu tun, bist du unruhig. Wir lieben es, etwas Neues zu erfahren. Menschen lieben es, zu reisen. Also dieselben Menschen, die sich beschweren, dass es im Job so anstrengend ist, machen irgendwelche Reisen, wo sie dann ferne Länder erkunden oder irgendwie neue Kulturen kennenlernen oder steigen in den Flieger und fliegen irgendwo hin. Also das ist doch super anstrengend. Aber es bringt dir was. Es bringt dir eine neue Perspektive. Es bringt dir Abwechslung zu dem, was vorher da war. Und kritisches Denken ist eigentlich nur Abwechslung in diesem Sinne. Ja, es ist die Möglichkeit, dass man später sein Gehirn besser benutzen kann. Besser zu denken, das hat uns so erfolgreich gemacht. Ich kenne auch niemanden, der sagt, ich würde gern schlechter denken. Ja? Also eigentlich soll. Nein, es ist spannend, es ist spaßig, mit anderen Menschen was Neues auszuprobieren. Deswegen spielen Menschen. Ja? Deswegen ist die Spieleindustrie die größte Unterhaltungsindustrie der Welt. Die Spieleindustrie ist so groß wie Buchmarkt, Kinomarkt, Musikmarkt, Film, alles zusammen. Weil es Menschen lieben, Dinge auszuprobieren, Grenzen zu überschreiten, zu testen und besser zu werden. Das treibt Menschen an. Und deswegen ist es nicht so negativ. Denken macht Spaß. Man muss es nur tun. Ja.
Und dein Buch Besser Denken hat verschiedene Tipps und Tricks für den Alltag, wie man besser wird hier und da. Was ist so die magische Zutat für so einen Vorsatz, wenn man dann sich was vornimmt, etwas umzusetzen? Gibt es so eine magische Zutat, wo du den Zuhörer und Zuhörerinnen das noch mit auf den Weg geben kannst, wenn wir dann was umsetzen wollen?
Beim Lesen beispielsweise. Viele Menschen nehmen sich vor, ich möchte lesen. Mhm. Ein schlechter Vorsatz. Ein guter Vorsatz wäre zu sagen, ich möchte ein konkretes Buch lesen. Ich möchte ein konkretes Magazin lesen. So. Das heißt, ein konkretes Ziel zu haben und dann mach es möglichst einfach, das zu tun. Leg das Buch oder das Magazin dorthin, wo du immer vorbeikommst. Aufs Klo, neben das Bett, Frühstückstisch, Kaffeemaschine und jedes Mal, schwöre, jedes Mal, wenn du dort vorbeigehst, musst du da drinnen lesen. Es ist egal, wie lange. Es kann lächerlich wenig sein. Eine Seite kann reichen. Gib dem Gehirn das Signal, jedes Mal, wenn du da hingehst, lies. Und in deinem Gehirn wird sich auf Dauer diese Gewohnheit einschleifen. Oh, immer auf dem Klo, immer eine Seite lesen. Dann werden es vielleicht 2 Seiten. Im Laufe der Zeit werden es 3 Seiten. Und diese Gewohnheit eskaliert im Laufe der Zeit. Und viele Menschen wollen am Anfang das dicke Brett bohren. Ich möchte lesen. Fangen sie mit Ulysses an oder irgendwie so. Nein, mach die kleinen Schritte, aber die wirklich ganz konsequent, regelmäßig. Und so schleifst du dir ein neues Verhalten ins Gehirn ein.
Ja, sehr schön. Eine Frage, die muss ich dir jetzt noch stellen, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, die wir in jeder Podcast-Folge stellen. Und zwar, weil ich da gar nicht weiß, wie du darauf blickst. Und zwar gibt es ja den Mann Elon Musk, der mit Neuralink ja schon in den letzten Jahren es jetzt erfolgreich geschafft hat, eine Art Chip in den Kopf, ins Gehirn einzupflanzen. Wie blickst du da drauf, wenn jetzt es da Menschen gibt, die versuchen, das Gehirn, was ja immer noch nicht erforscht worden ist zu 100%, was ich so rausgenommen habe von dir, jetzt auf einmal versuchen, dort so eine Technik einzubauen? Ich weiß, es ist ganz abstrakt und ein ganz anderes Thema, aber ich dachte so, ich muss das auf jeden Fall einmal dich fragen.
Ich hatte mal ein Gespräch mit Siobhan Sillis, der Frau von Elon Musk, die jetzt Führungskraft bei Neuralink tatsächlich ist. Und ich finde es sehr spannend, was da passiert, weil es kann natürlich helfen, dass jetzt gelähmte Personen einen Cursor steuern oder sowas. Das ist völlig, völlig plausibel. Das wird auch passieren. Ich kann mir vorstellen, dass man in Zukunft in einigen Jahrzehnten über die Gedanken entsprechende Objekte in so einer Brille steuert oder sowas. Dass man gar nicht mehr irgendwie was eintippt, sondern sehr viel schneller Sachen aus. Alles vorstellbar. Aber die Vorstellung, dass ich Gedanken auslese oder runterlade und in das Gehirn lade. Das ist so sinnvoll, wie zu sagen, ich schließe ein Stromkabel an einen Baum dran und hoffe, dass Strom aus diesem Baum, aus diesem Sonnenlicht rauskommt. Mhm. Das geht genauso wenig. Ja. Es gibt nicht den Gedanken, den ich auslesen kann.
Aber sind die Bestrebungen da, das zu können?
Naja, das ist so ein bisschen diese Science-Fiction-langfristige Idee, das zu tun. Ganz konkret wird tatsächlich daran gearbeitet, zu sagen, kann ich jetzt gelähmten Personen die Möglichkeit geben, sich besser zu bewegen, ein Exoskelett zu steuern, eine Prothese zu steuern. Und wenn das gelingt, wäre es vielleicht auch interessant zu sagen, dass auch gesunde Menschen darüber jetzt bestimmte Dinge steuern können. Das halte ich für absolut machbar, weil du liest nicht die Gedanken, sondern du trainierst gedanklich ein Gerät zu steuern, so wie du auch lernen musst, einen Tennisschläger zu bewegen.
Bei Prothesen ist das ja teilweise auch so, ne? Die ja dann auch durchs Denken quasi.
Genau, du denkst jetzt, du hast jetzt nicht den Gedanken, ich möchte Kaffee kochen und dieser Arm macht alles vollautomatisch, sondern du trainierst das Gehirn darauf, ich habe einen bestimmten Gedanken, der Gedanke kann alles möglich sein. Du kannst auch sagen, ich denke blau oder ich denke jetzt 5. Ja? Egal, es muss immer derselbe Gedanke sein und dieser Gedanke wird dann ausgelesen und von dem System in eine Bewegung übersetzt. Und im Moment sind das sehr einfache Gedanken, so nach dem Motto, hoch, 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 hoch und dann liest das System auch aus, okay, der sagt hoch, 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 dann mache ich den Arm hoch, ja. Aber du könntest dir vorstellen, dass das Auslesen wird präziser und die Schritte werden schneller. Und wenn du dann vorstellst, einfach, ich nehme mir vor, den Gedanken hoch, vor, geradeaus zugreifen. So. Und dann wird dieser ganze Prozess hoch, geradeaus zugreifen von diesem Arm ausgeführt. Das halte ich für technisch absolut machbar. Aber die Vorstellung wie in Matrix, ich lade mir irgendwie eine Fremdsprache oder irgendwie eine Fähigkeit einfach so ins Gehirn rein oder meine Träume, die ich geträumt habe, die lese ich jetzt aus, um sie später nochmal nachzuträumen. Sorry. Das wird nicht gelingen. Und zwar prinzipiell nicht gelingen. Nicht, weil es technisch nicht möglich ist, sondern weil es prinzipiell nicht so ist, dass es was zum Auslesen gäbe, was objektiv existiert.
Das heißt, jetzt auf deinen Bereich rund um Denken und so, würdest du sagen, hat es gar nicht so diesen großen Einfluss, sondern eher in die andere Richtung medizinisch.
Medizinisch definitiv, was das Kognitive angeht, jetzt Gedanken in einer abstrakten Form, Freiheit, Hoffnung oder irgendwie sowas, oder wir diskutieren über ein Rentensystem oder sowas. Nein, das findest du nicht im Kopf. Es ist okay. Im Kopf nicht das Gedanke Rentensystem abgelegt, ja, sondern die Art und Weise, wie Milliarden von Nervenzellen in diesem Moment zusammenspielen, wie Musiker in einem Orchester ja, zusammenwirken. dieser Zustand, das ist der Gedanke. Und weil deine Nervenzellen anders verschaltet sind als meine Nervenzellen, das ähnelt sich vielleicht grob, das Muster, aber es ist dennoch hoch individuell. Und deswegen kann ich nicht mein Rentensystem-Gedanken rauslesen und dir einimpfen und du wirst dann was ganz anderes denken. Also es gibt nicht das objektive Rentensystem-Gedankenkonstrukt, was man irgendwo in eine Festplatte lädt und dann können sich alle Menschen das runterladen. Das gibt's nicht.
Okay, dann habe ich auf jeden Fall darauf eine Antwort. Henning, die Abschlussfrage, das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Was wäre jetzt so, wenn du die Nummer hättest von allen Mitarbeitenden und Führungskräften und auf einen Knopfdruck könntest du eine Nachricht an die raussenden? Was würdest du sagen, was sollten wir ab heute, ab morgen zukünftig anders machen, um eben besser zu denken?
Frag Menschen, die sich nicht damit auskennen. Wenn du ein Problem neu lösen willst, frag jemanden, der kein Experte auf deinem Gebiet ist. Du willst dein Produkt verbessern, frag jemanden, der keine Ahnung hat, was es mit diesem Produkt auf sich hat. Du willst einen Service installieren, frag jemanden, der keine Ahnung hat von eurem Serviceprozess, was der machen würde. Du willst einschätzen, wie lange ein Projekt dauert, frag jemanden, der das Projekt noch nie gemacht hat. Solche Personen geben manchmal eine naive Perspektive und interessanterweise schätzen sie es sogar besser ein, wie lange ein Projekt dauert.
Genau, das hatte ich nämlich auch in deinem Buch gelesen, dass je öfter man eine Aufgabe macht oder eine Tätigkeit, je erfahrener man ist, desto eher denkt man, man hat es viel schneller irgendwie erledigt.
Ja, deswegen rennen Menschen immer Weihnachtsgeschenke kaufen kurz vor Schluss, weil sie denken, habe ich schon immer gemacht, kriege ich auch diesmal schnell hin? Nee, kriegst du nicht schnell hin. Oder wenn du halt 100 Mal irgendwie eine Brücke gebaut hast oder irgendwie, was baut man denn so häufig? Fernsehtürme? Nee, irgendwelche Häuser, keine Ahnung. Also du baust hier regelmäßig Bürgersteige, dann denkst du, ah ja, klar, Bürgersteige, habe ich schon 300 gemacht, das wird auch schnell gehen. Nein, das schnürt in der Rückschau immer zusammen. Je häufiger du was machst. Und deswegen, Nicht-Experten haben häufig einen realistischeren Blick auf Budget und Projektdauer, aber würzen auch manchmal deine eigene Perspektive. Und das ist tatsächlich, in Kalifornien sehe ich das sehr häufig. Man trifft sich, Leute treffen sich aus ihrem Business, aber auch gezielt mit Leuten aus anderen, völlig fachfremden Bereichen. Es können Professoren sein, Leute von der Uni, Wissenschaftler, können Leute sein, die jetzt in Tech arbeiten, Sportler, ist völlig egal. Aber die andere Perspektive ist das, was dich von deinem Wettbewerber unterscheidet.
Und in Deutschland sind wir noch nicht so weit, würdest du sagen, im Vergleich so?
Auch in Deutschland gibt es viele so Netzwerkveranstaltungen. Mhm. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man diesen Austausch fördert. Es kann aber eigentlich nie genug sein. Ich bin ja auch so, man schmort häufig in seinem eigenen Saft und man profitiert ja sehr davon, wenn man andere Menschen mal fragt und sich dann vielleicht verändert im Denken.
So geht's mir, wenn ich jede Woche andere Menschen treffen darf, zu anderen Themen sprechen darf.
Hast du ein Glück.
Ich freue mich auch wirklich sehr und freue mich noch mehr, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Es hat ein bisschen gedauert im Hintergrund. Du hast nämlich fleißig an deinem neuen Buch geschrieben, als wir den ersten Kontakt hatten. Ich finde, es hat sich total gelohnt, dass du dich dort ein bisschen eingeschlossen hast und dich um das Buch gekümmert hast. Also für alle, die ein bisschen mehr erfahren wollen, das neue Buch von dir, du hast zahlreiche Bücher geschrieben, aber das letzte ist Besser denken, fokussieren, verstehen, entscheiden. Also wirklich sehr zu empfehlen. Du bist aber auch sehr viel im Internet zu finden. Es gibt sehr viel von dir. Du schreibst viele Artikel oder hast viele Artikel geschrieben. Also alles unter Dr. Henning Beck wird man finden.
Henning, da freue ich mich dann sehr darüber.
Ja. Vielen, vielen Dank für diese doch sehr kurzweilige Stunde und für die ganzen wertvollen Informationen. Vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken. Hat mich sehr gefreut über das Gespräch. Vielen Dank.